Herzlich willkommen zur ersten Kontrafunk-Aktuell-Ausgabe im neuen Jahr. Es ist ein neues Jahr mit vielen alten Problemen, etwa dem Nahostkonflikt, in dem noch immer keine Lösung in Sicht ist. Mit der Nahost-Expertin und ehemaligen österreichischen Außenministerin Karin Kneißl, die gerade erst in Jordanien war, spreche ich über Lage und Gründe des Krieges in Gaza. War es die Aufklärung, die religiöse Konflikte wie den in Nahost für die heutigen Europäer in weite Ferne gerückt hat? Wie steht es eigentlich um die Aufklärung? Mit dem Philosophen Matthias Burchardt spreche ich anlässlich des soeben begonnen habenden Kantjahres 2024 über den Großphilosophen der Aufklärung und des deutschen Idealismus, Immanuel Kant, und darüber, was dessen Ethik für uns heute eigentlich noch bedeutet. Ich befrage den ehemaligen Richter und Rechtsprofessor Thomas Seibert zum Zustand des Rechtsstaates, vor allem aber zu seiner geheimen Leidenschaft. Und im heutigen Kommentar beschäftigt sich mein Kollege, Hauptstadtkorrespondent Frank Wahrlich, mit dem deutschen Kanzler der AfD und was wir sonst noch so alles aus 2023 mit herübergenommen haben ins neue Jahr. Ich bin Tim Krause und freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat eine neue Eskalationsstufe im Nahostkonflikt eingeleitet. Die Dimensionen der dabei ausgeübten Gewalt haben auch die Vorstellungskraft vieler Experten übertroffen. Israel reagiert seitdem mit einem massiven Militäreinsatz und hat als Operationsziel nicht weniger als die vollständige Vernichtung der Hamas und die Befreiung aller Geiseln angegeben. Die Hamas wurde und wird nicht nur von islamischen Ländern, insbesondere vom Iran, unterstützt, dessen Hisbollah-Miliz Israel aus dem Südlibanon bekämpft, sondern indirekt auch von der UNO und der EU durch Zahlungen und Hilfslieferungen etwa an die Fatah, die aber halt oft leider bei der Bevölkerung gar nicht ankommen. Und durch die Houthi-Rebellen könnte Israel nun in einen mehr als nur Zwei-Fronten-Krieg geraten. Dazu haben wir eine ausgewiesene Nahost-Expertin eingeladen. Sie wuchs unter anderem in Jordanien auf, studierte Recht und Arabistik und schrieb ihre Doktorarbeit über die Konfliktparteien im Nahen Osten. Als ehemalige österreichische Außenministerin verfügt sie über ausgezeichnete internationale Verbindungen. Herzlich willkommen, Karin Kneißl.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie kommen gerade aus dem Libanon zurück. Wie beurteilen Sie die aktuelle strategische Lage dort und in Gaza?
Im Libanon ist an sich keine besondere Spannung in Beirut selbst zu merken. Also ich war nur in der Hauptstadt Beirut. Ich habe die letzten 2 Jahre im Norden des Libanons gelebt, nachdem ich die Europäische Union verlassen musste und konnte dort circa 18 Monate leben. Und in Beirut selbst ist an sich geht das Leben relativ normal weiter. Es ist auch unverhältnismäßig viel los auf den Straßen, weil doch viele aus der millionenstarken Diaspora jetzt zu den Feiertagen bei ihren Familien sind. Im Süden, ja, da kommt es jetzt seit Mitte Oktober zu fast täglichen Grenzübergriffen beider Seiten. Es wurden von der Hisbollah mehrfach Angehörige der israelischen Streitkräfte ins Visier genommen. Von der israelischen Seite gab es mehrfach Tötungen von Journalisten, aber auch Zivilisten in südlibanesischen Dörfern. Im Großen und Ganzen sagt ihnen jeder, mit dem sie sprechen, wir sind an keinem Krieg interessiert. Und so ist an sich auch die Stimmung im Land. Also dieses Land ist oft genug durch israelische Invasionen durchgegangen. Und es gibt an sich kein Interesse an einer offenen Auseinandersetzung mit Israel.
Was die Welt am 7. Oktober beim Überfall der Hamas auf Israel bezeugen musste, war in seiner Gewalt, auch gegen Frauen, Kinder und sogar Säuglinge, sowie von seiner ausufernden sexuellen Gewalt, von einer kaum zu beschreibenden Grausamkeit. Ist das jetzt ein Freiheitskampf oder spricht die Qualität der Gewalt nicht auch für einen viel tiefer sitzenden Vernichtungswillen? Und wie wird diese Hypothese in der islamischen Welt selbst aufgenommen?
Ich würde es dahingehend vielleicht jetzt einmal einschätzen, das, was an Gewalt in den letzten Jahren beispielsweise auch in Syrien verübt wurde. Wir wissen gar nicht, was in verschiedensten Dörfern passierte, weil hier ist eine Gewalt unter anderem durch europäische Staatsangehörige, die im Zuge verschiedenster Sponsoren, die aus welchen Staaten auch immer kamen, also das waren junge Menschen oder auch nicht mehr ganz so junge, die einfach im Namen einer Ideologie loszogen. Und ich würde mal sagen, dass das, was in Syrien in den letzten 12 Jahren vor sich ging, und das war ein grausamster Stellvertreterkrieg. Mir sind nur einige ganz besondere Gräueltaten bekannt, beispielsweise jene von Palmyra, wo der damalige Leiter der archäologischen Forschungen unter grausamsten Umständen gefoltert, getötet und dann seine Leiche aufgehängt wurde. Das Morden beispielsweise in Palmyra hat erst dank des Eingreifens der russischen Armee ein Ende gefunden. Also wir wissen gar nicht, was alles in Syrien passierte. Und daher hier jetzt eine Einteilung von neuer Gewalt oder wie auch immer zu machen, ich würde sagen, ist nicht besonders zielführend. Es geht seit den 1930er Jahren eine Tragödie vor sich, die beispielsweise 1937 durch den damaligen Vorsitzenden einer parlamentarischen Kommission der Briten, Lord Peel, dahingehend formuliert wurde, es müssen sämtliche Feindseligkeiten eingestellt werden und vor allem, es muss der Siedlungsbau der jüdischen Seite eingestellt werden. Also ich spreche vom Juli 1937, das war 11 Jahre vor der Staatsgründung Israels. Aber die Landnahme, die fortgesetzte Expansion, der Siedlungsbau als solcher, ist zweifellos eine Krux. Und mittlerweile haben ja auch die US-Behörden viele der Siedler, die in der Westbank äußerst brutal gegen die ansässige Bevölkerung vorgehen, auf schwarze Listen gesetzt, sodass sie nicht mehr in die USA reisen können. Das heißt, wenn wir jetzt hier Gewalt gegen Gewalt in irgendeine Form des Vergleichs stellen würden, das bringt nichts.
Ich würde gerne trotzdem etwas tiefer blicken. Es gibt einmal die politische Dimension, aber auch eine religiöse. Der Koran fordert in den Schwertversen, etwa Sure 9, Vers 5, die Ungläubigen zu bekämpfen, sie zu töten und sich ihr Land, ihre Frauen und ihr Hab und Gut anzueignen, wenn sie nicht zum Islam konvertieren. In Sure 9, Vers 29 heißt es, kämpft gegen diejenigen aus dem Volk der Schrift, also gemeint sind Juden und Christen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Einige Hadithe, etwa bei Al-Bukhari, glorifizieren gar den Vernichtungsendkampf gegen die Juden. Ich selbst habe auch in einem islamischen Land gelebt und dort viel Anti-Judaismus vorgefunden. Ist hierin nicht vielleicht auch eine zentrale Problematik bei der Suche nach einer Friedenslösung zu sehen? Und wie könnte man dem begegnen?
Ich weiß, wo sie in der islamischen Welt gelebt haben, weil zwischen Senegal und Malaysien bestehen Welten. Ja, also das sind wirklich andere Planeten, in denen man sich bewegt. Und wenn Sie jetzt von der arabisch-islamischen Welt sprechen, auch dort haben wir sehr, sehr starke Unterschiede, was den Umgang, das Leben mit der jüdischen Bevölkerung anbelangt. Also ich möchte jetzt hier in keiner Weise irgendetwas rechtfertigen, aber nachdem Sie einzelne Suren zitieren, vielleicht nur als kurzen Gegeneinwurf zu dem Ganzen. Wo fanden deutsche, österreichische, französische Juden Unterschlupf, als sie nicht nach Großbritannien und in die Schweiz reisen durften? Das waren islamische Gesellschaften wie jene der Türkei und Ägyptens. Also es haben in Ägypten und in der Türkei in den 1940er Jahren Hunderttausende europäische Juden Unterschlupf gefunden. Das nur als Gegeneinwurf. Aber ich glaube, auch diese Debatte bringt uns nicht sehr viel weiter, weil wir haben mittlerweile auch eine ganze Reihe von Business-Abkommen, ja, nennen wir es einmal ganz banale Geschäftskontakte, wo beispielsweise große Firmen Israels mit Klienten in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Bereich der Sicherheitstechnologie zusammenarbeiten. Wie weit diese Geschäfte der Israelis jetzt mit ihren Partnern in den Emiraten noch weitergehen werden, nachdem sich ein Teil dieser Sicherheitstechnologie doch als nicht so erfolgreich erwiesen hat, wird sich weisen. Aber ich glaube auch, dieses eine Argument, das Sie in Ihrer Frage eingebracht haben, zieht nicht ganz, wenn man sieht, wie viel an Geschäftskontakten bereits funktioniert. Und ich darf auch hier ganz kurz darauf etwas hinweisen, was ich seit Oktober mehrfach tue und sich in der Zwischenzeit auch etwas herumgesprochen hat. Es war die israelische Regierung, es war der Chef des Mossad, der darauf drängte, dass Gelder beispielsweise aus dem Emirat Katar an die Hamas-Cash abgeliefert werden, um den Wohlfahrtsstaat dort nicht zu gefährden. Also Geschäftskontakte funktionieren immer.
Es gibt ja in Israel 1 bis 1,5 Millionen muslimische Araber, die friedlich mit der jüdischen Mehrheit zusammenleben, ihre Kinder auch auf israelische Schulen schicken und andererseits aber die Menschen in Gaza, die Israel bekämpfen und vernichten wollen. Hat das vielleicht gar nichts mit der Existenz Israels als Staat zu tun, sondern gibt es auch einen antijüdischen Rassismus seitens bestimmter muslimischer Kreise und Verbände?
Der Alltag der israelischen Araber ist ein äußerst mühsamer Alltag. Ja, sie sind Bürger zweiter Klasse. Das friedliche Zusammenleben ist nicht so rosig, wie Sie das in Ihrer Frage darstellen. Ich habe in Israel 2 Jahre gelebt und zwar zu einem Zeitpunkt, als der Alltag noch um vieles leichter war, weil es noch keine Mauer gab, weil auch nicht die Gewalt der zweiten und vielleicht auch dritten Intifada, die hier stattfindet, war. Ich habe in den 1984, 85 und 88 an der Hebräischen Universität in Jerusalem studiert und die Alltagsstimmung und auch der Umgang miteinander war zum damaligen Zeitpunkt ein völlig anderer als dann ab dem Jahr 2000. Und die Situation ein Vierteljahrhundert später, eine Generation von Ausweglosigkeit, ist eine völlig andere. Und ein Meir Kahane, eine Gush Emunim, die sozusagen noch als ein Gott sei bei uns in den 80er, 90er Jahren von allen Seiten behandelt wurden, gilt heute als zu moderat aus Sicht der aktuellen Siedlerschaft. Also hier hat sich verdammt viel geändert innerhalb der letzten 25, 30 Jahre.
Die USA und Russland, beziehungsweise davor die Sowjetunion, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Stellvertreterkriege geliefert, zuletzt in Syrien. Nun gibt es Stimmen, die behaupten, Russland hätte bei dem Angriff der Hamas auf Israel seine Finger im Spiel gehabt. Halten Sie das für realistisch? Und welche Rolle spielt Russland im aktuellen Nahostkonflikt?
Diese Stimmen, die Sie meinen, ja, das ist beispielsweise Frau Strack-Zimmermann, die doch behauptet hat, es war der Geburtstag des russischen Präsidenten und deswegen hat Russland seine Finger im Spiel. Also ich kann mit einer solchen Logik nichts anfangen.
Was wäre nun aus Ihrer Sicht die stabilste und dauerhafteste Lösung für einen Frieden und für Koexistenz in der Region?
Ich verfasste meine Dissertation an der Hebräischen Universität in Jerusalem mit dem Titel Der Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten. Und das ist das Um und Auf. Wir haben nämlich keine Staatsgrenzen Israels. Israel hat zu keinem Zeitpunkt sein Staatsgebiet festgelegt. Und da fängt es an, wenn man mit der Tora als Grundbuch arbeitet. Das war die große Kritik des ermordeten israelischen Premierministers Yitzhak Rabin, der ganz klar das Konzept der Benedat Israel, also des säkularen Staatswesens Israels, mit klaren Grenzen verfolgte. Und dem gegenüber steht das Israel der Siedler, steht das Israel der Likud und der nationalreligiösen Parteien, die mittlerweile die breite Mehrheit der israelischen Bevölkerung stellen und eben seit mittlerweile 25 Jahren die Regierungen dominieren. Wenn dort das Konzept ist, wo immer die jüdischen Stämme vor 3000, 4000 Jahren siedelten, dort ist ein territorialer Anspruch gegeben, dann kann es keinen Frieden in der Region geben. Das heißt, es muss zuerst eine ganz klare territoriale Lösung her und Israel muss sein Staatsgebiet gemäß des internationalen Rechts auch definieren. Und das hat Israel von Anbeginn des Teilungsplanes 1947, es gab damals noch kein Israel, der jüdische Staat wurde im Mai 48 proklamiert, aber es gab die Zionist Agency, aus der dann eben der Staat hervorging. Und die nahmen den Teilungsplan an, in dem Wissen, dass sie ihn nicht respektieren werden, sondern es wurden ab 1948 Territorialerweiterungen militärisch durchgeführt. Ich habe meine Dissertation dank der Archive in Israel dahingehend führen können, dass ganz klar aus der Korrespondenz zwischen beispielsweise Ben-Gurion, dem ersten israelischen Premierminister, und Abba Eban, er war damals junger israelischer Diplomat, also dieses eben erst gegründeten Staates, und Vertreter bei den Vereinten Nationen. Und ich darf zitieren aus einer Depesche, die mich damals besonders interessierte. Abba Eban schrieb an Ben-Gurion: Ich werde hier in den Korridoren der UNO ständig auf unser Staatsgebiet angesprochen und auf Grenzen, wo denn die militärischen Waffenstillstandslinien sein werden. Und Ben-Gurion schrieb darauf zurück an Abba Eban: Kein Wort über unsere Grenzen. Diese Grenzen werden ausschließlich militärisch bestimmt werden, also aufgrund von militärischer Eroberung. Und von Anbeginn war ein jüdisches Gemeinwesen auf territoriale Expansion begründet. Und das hatte von Anbeginn ein Riesenproblem unter der ansässigen Bevölkerung. Also solange Israel nicht klar definiert, wo seine Grenzen sind, solange kann es auch keinen Frieden geben.
Sagt die Nahostexpertin und ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißl. Vielen Dank, Frau Kneißl, für Ihre Einblicke.
Bitte, gerne.
In unserer Feiertagsreihe über geheime Leidenschaften spreche ich heute mit Thomas Michael Seibert. Er ist Jahrgang 49, hat Jura und Philosophie in Berlin und Mainz studiert, war 30 Jahre lang Richter, auch als Vorsitzender einer Straf- und Zivilkammer am Landgericht Frankfurt, und er war Honorarprofessor der Rechtswissenschaften. Sie, liebe Hörer, kennen Professor Seibert aus der Kontrafunksendung Der Rechtsstaat. Und falls nicht, sollten Sie unbedingt mal reinhören, auch und gerade, wenn Sie kein Jurist sind, denn dort bringen Ihnen Fachjuristen staatsrechtliche und andere juristische Themen verständlich und nicht im vollständigen Anwaltschinesisch nahe. Herzlich willkommen, Thomas Michael Seibert.
Ich begrüße Sie auch.
Sie haben schon immer das Recht mit dem Philosophischen und Schöngeistigen verbunden. Sie schrieben über Goethe in der Tradition juristischer Rhetorik und veröffentlichten zur Semiotik des Rechts. Nun ist Semiotik ja die Lehre der Zeichen und ihrer Bedeutungsgehalte, gehört irgendwie in die Linguistik und in die Philosophie. Aber was bitte ist denn die Semiotik des Rechts?
Die zeichenförmige Erscheinung, und das ist nicht nur eine sprachförmige. Das ist eigentlich der Einstieg in die Rechtspraxis insgesamt. Jeder, der ein Gericht besucht, hat das Gefühl, dass allein das Ersteigen von Treppen ein Teil des Auftritts ist. So soll das auch sein. Und so haben es frühere Jahrzehnte, Jahrhunderte gestaltet. Die letzten 50 Jahre wurden damit gestaltet, dass wir alle auf einer Ebene sitzen, an einem runden Tisch. Ganz hat sich das nicht realisiert. Das Gericht ist immer noch etwas erhöht. Es hat im Übrigen trotz aller Diskussionen Roben an. Das war mal umstritten. Und es tritt auf und tritt ab. das ist der Gegenstand des Fernsehens. Das sind alles Zeichen, die offensichtlich gegeben, gesendet und man weiß nicht genau, in welcher Form sie verstanden werden. Das ist das eigentliche Geheimnis dabei, weshalb man Semiotik studieren muss.
Also auch die Inszenierung des Rechtsstaates, was ja zu einer ganz entscheidenden Frage führt, gerade so mit Blick auf die letzten Jahre. Gibt es denn den Rechtsstaat in Deutschland eigentlich noch?
Oh ja, das ist eine Frage, die eigentlich nur im Audimax beantwortet werden kann, wenn man einigermaßen seriös ist, da Sie die philosophische Neigung angesprochen haben. Und ich hinzufügen darf, Vorlesungen und Seminare halte ich nach wie vor. Diese nicht geheime Leidenschaft ist geblieben. Der Rechtsstaat ist eine philosophische und juristische Idee gewesen. Er war von Anfang an gefährdet. Er war nie wirklich präsent, sondern immer im Kommen. Das war eine Idee des 19. Jahrhunderts, um die Macht der Monarchien, die Despotie, die Aristokratie zu begrenzen. Und hat sich ins 20. Jahrhundert hinübergerettet auf eine Weise, die zu sehr Form geworden ist. Wir begnügen uns damit, eine Verfassung zu haben. Wir begnügen uns mit dort eingeschriebenen Rechten und sagen uns dann, nun, wenn es Gerichte gibt, die auf- und abtreten und wenn sie Urteile verkünden, dann muss der Rechtsstaat da sein. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, ist dringlicher als je. Und wenn man sie beantworten will, dann muss man sich mit Konzepten, mit Ideen des 19. Jahrhunderts beschäftigen. Das ist ein anderes Stück Semiotik.
Dem wollen wir uns in dieser Sendung heute vielleicht nicht mehr zuwenden. Sie werden es in Ihrer Sendung Der Rechtsstaat tun. Was ist denn nun die geheime Leidenschaft eines Juraprofessors?
Den Zusatz würde ich da weglassen. Juraprofessoren oder überhaupt Juristen haben ganz unterschiedliche Leidenschaften. Das Recht drängt aus der Sachlichkeit hinaus zu Aktivitäten, die mit ihm selbst nichts zu tun haben. Ich kann es in zwei Sätze fassen. Ich zeichne und male oder ich male und zeichne. Das ist nicht dasselbe. Aber man kann es hier jetzt nicht vorzeigen. Man kann mit Zeichnungen anfangen, in die zur Verfremdung gemalt wird, nicht nur drei Kringel. Und man kann, Max Ernst hat es mal genannt, den Schrecken der weißen Leinwand möglichst schnell überwinden und sie in eine farbige Fläche verwandeln oder noch besser, gar keine Leinwand verwenden, sondern harte Materialien, die man vorfindet. Und wird erstaunt sein, wenn man hineinzeichnet und sich auf die Formen einlässt, die man vorfindet, was sich dort entdecken lässt. Das ist schon ein wirkliches Leidenschaftsmerkmal und ist in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren eigentlich, als Dekalkomanie von den Surrealisten so bezeichnet worden.
Höre ich daraus, dass Sie eher der abstrakten Kunst zuneigen? Also sind Sie eher ein Jackson Pollock als vielleicht ein Michelangelo?
Gar nicht. Also unprätentiös fängt man an wie alle, man zeichnet. Das tun die Kinder in der Schule, zu Hause und überall. Erwachsene tun es übrigens auch. Richter tun es, weil Hauptverhandlungen nicht immer spannend, sondern oft langweilig sind. Was man daraus macht und ob man sich damit zufrieden gibt, ob man es so lässt, wie es ist, wie man es gerade vorfindet, das ist die eigentliche Frage der Gestaltung. Die beantwortet jeder unterschiedlich. Das ist eigentlich der Leidenschaftentest. Hält man sich selbst mit seinen Produktionen aus?
Nun, wenn ich schon einen Künstler und Juristen am Haken habe, muss ich das natürlich auch schamlos ausnutzen. Bei einer Auktion bei Christie's wurde 2017 das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci für rund 450 Millionen Dollar verkauft. Das kann man vielleicht gerade noch nachvollziehen als Investition eines Großkünstlers der Menschheit. Da macht das durchaus Sinn. Aber in derselben Auktion wurde auch ein Gemälde namens Untitled von Cy Twombly verkauft. Es zeigt nichts anderes als ein paar rote, klecksige Kringel auf einer 3x5 Meter großen Leinwand und es brachte über 46 Millionen US-Dollar ein. Und da gibt es ja oft den Verdacht, der wird hier und da kolportiert, dass bestimmte Kritiker und Journalisten bestimmte Künstler ein wenig, ich sag mal, anschieben, um höhere Preise zu ermöglichen, von denen sie dann möglicherweise profitieren. Sind natürlich alles nur Gerüchte in der Kunstszene. Wäre das aber nicht ein Fall für den Staatsanwalt?
Die meisten Fälle, über die man sich ärgert, sind keine für den Staatsanwalt. Mit dem Strafrecht wird das Leben nicht bewältigt. Was Sie beschreiben, ist ein typisches Phänomen der postmodernen Semiotik. So hat sich Kunst seit dem 20. Jahrhundert entwickelt. Es wurde darüber geschrieben, es wurde hoch und runter geschrieben. Wenn Sie die Sendung hier geheime Leidenschaften nennen, dann haben Sie schon recht. Ich habe mich an diesem Markt niemals beteiligt und wünsche allen, die das tun oder tun müssen vielleicht, weil das Malen und Zeichnen ihr Broterwerb ist, einen festen Charakter und ein Aushalten solcher Schreibuntugenden. Aber die sind ein Semiotikphänomen. Man schreibt über etwas, was man sieht und nicht sieht. Auch das, was man nicht sieht, ist Bestandteil der Kunst. Ich habe ja gesagt, Juristen schreiben in den Pausen, sie zeichnen je nachdem, auch während der Verhandlungen. Das mögen 3 bis 6 Kringel sein. Von mir aus gesehen würde ich es dabei nicht bewenden lassen. Aber wenn das jemand tun kann und wenn es andere in irgendeiner Veranstaltung abnehmen, dann ist das zweifellos ein semiotischer Erfolg. Der mag manipuliert werden, man mag der Meinung sein, das müsse unter dem Gesichtspunkt des Betrugs, der Börsenbetrug ist unter diesem Gesichtspunkt inzwischen technisiert worden und da gibt es ja auch entsprechende Firmen, die sich auf nichts anderes verstehen. Cy Twombly ist eine semiotische Ausnahme und hat Sachen produziert, mit denen man sich beschäftigen sollte. Es geht nicht nur um die Zahlen, die dafür gezahlt werden.
So gerne ich jetzt mit Ihnen noch über Semiotik und das Verhältnis von Recht und Macht, Recht und Wirklichkeit sprechen möchte, würde ich doch gerne nochmal das Verhältnis von Recht zu den gesellschaftlichen Realitäten ausloten. Es wird ja immer wieder mal darüber berichtet, dass es möglicherweise politisch motivierte oder beeinflusste Ermittlungen von Staatsanwälten oder gar Entscheidungen von Richtern gibt. Was müssen wir denn tun, um den Rechtsstaat wirklich unabhängig zu machen, dass Richter und Staatsanwälte wirklich unabhängig arbeiten können?
In der Tat, das war die alte Rechtsstaatsidee des 18. Jahrhunderts schon, die man bei Montesquieu aus der Nähe studieren kann. Die Juristen, die Amtsträger, die Richter, die Staatsanwaltschaft entstand erst kurze Zeit später, unabhängig zu machen, sie als dritte Gewalt überhaupt zu etablieren. Der Prozess ist keineswegs abgeschlossen. Er ist nie in der Form realisiert worden, in der sich Rechtsphilosophen das gedacht und gewünscht haben. Der Prozess, Gerichte und Rechtsanwendung unabhängig zu machen, ist im Gange, ist im Kommen und wird gestört dadurch, dass Politiker Gerichtspositionen besitzen. Dass man von Gerichtspositionen aus, wenn sie denn nur öffentlichkeitswirksam genug sind, in politische Positionen vorteilhaft wechseln kann. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit, mit der der Rechtsstaat zu kämpfen hatte, solange man von ihm sprach. Der Vorteil, den ich sehe, der besteht darin, dass wir nach wie vor, mehr vielleicht als vor 40 Jahren, über den Rechtsstaat sprechen.
Ja, wahrscheinlich ist die Gesellschaft aufgerufen, weiter am Rechtsstaat zu arbeiten, auch weiterhin an guter Kunst zu arbeiten. Sie, liebe Hörer, können die Gemälde von Thomas Michael Seibert oder auch seine Zeichnungen im Kontrafunk naturgemäß nicht hören. Aber seine Expertise zum Rechtsstaat in der gleichnamigen Sendung hier im Kontrafunk, immer Freitag mit der Premiere. Herr Professor Seibert, alles Gute fürs neue Jahr.
Vielen Dank.
Am 22. April dieses neuen Jahres feiert einer der Großen der deutschen Geistesgeschichte seinen 300. Geburtstag. Er war und ist der bedeutendste Königsberger, hat seine Heimat im Grunde auch nur im Geiste verlassen und mit seinem Versuch, die britische Denkschule des Empirismus irgendwie mit der kontinentaleuropäischen des Rationalismus zusammenzudenken, zu einer neuen geistesgeschichtlichen Epoche hingeführt. Die erste Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft 1781 läutet das ein, was man später den deutschen Idealismus nennt. Er leistet Großbeiträge zur Logik und Metaphysik, aber auch zur analytischen Philosophie und insbesondere zur praktischen Philosophie, also zur Ethik. Und er liefert eine weltberühmte Definition der Aufklärung, über die wir heute sprechen wollen. Die Rede ist natürlich von Immanuel Kant. Über diesen Philosophen reden wir mit einem Philosophen, und zwar mit Dr. Matthias Burchardt, der unter anderem Philosophie studiert hat und der zusammen mit Alexander Christ die Philosophiesendung im Kontrafunk moderiert, die fairerweise auch Philosophieren heißt. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr, Matthias Burchardt.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Ihnen und allen Hörern natürlich auch ein gutes neues Jahr.
Die einen sehen in Kant den großen Logiker, andere eher den großen Ethiker. Was war denn aus Ihrer Sicht Kants wichtigster Beitrag zur Philosophiegeschichte?
Ich glaube, es ging um eine Selbstvergewisserung der Reichweite und Grenzen der menschlichen Vernunft in allen Sphären. Ich darf noch mal erinnern an die vier Grundfragen der Philosophie, die mit Kant aufgeworfen wurden. Die lauten: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Und in diesen Fragen umreißt er ein Programm, das darauf hinausläuft, zu prüfen, nicht nur wie leben wir oder was erkennen wir, sondern unter welchen Bedingungen tun wir das. Und da hat er Maßgebliches geleistet, insofern als er den Menschen als Subjekt bestimmt hat, also als Urheber von Erkenntnis und von Handeln und von Politik, aber auch gezeigt hat, dass dieses Subjekt an Grenzen stößt.
Mit der Kritik der reinen Vernunft wird ja eine kopernikanische Wende in der Geistesgeschichte vollzogen, indem Kant überhaupt erstmal die Grundbedingungen des Denkens und der Erkenntnismöglichkeiten des Menschen erörtert und auslotet. Was war denn jetzt das eigentlich Revolutionäre an Kants Denken?
Ja, so wie bei Kopernikus plötzlich die Erde zum Bezugspunkt fragwürdig geworden ist, ist eine Grundorientierung der Philosophie neu befragt worden. Ich würde das gerne in einem Gleichnis erzählen, denn es ist ja so, dass häufig die Sonne als Ausgangspunkt der Erscheinungen betrachtet wurde. Etwa im platonischen Sonnengleichnis sagte, das Auge kann nicht sehen und das Ding ist nicht sichtbar, wenn sie nicht der Sonne ausgesetzt sind. Und insofern sind wir eingebettet in eine Lichtung, die die Dinge hervorbringt und uns so zeigt, wie sie im Licht der Sonne erscheinen. Mit der Rückwendung auf das Subjekt, und das ist diese kopernikanische Wendung, wird gewissermaßen der Verstand oder der Geist des Menschen zur Lichtquelle, die in ihrem eigenen Licht die Dinge sieht und natürlich auch immer wieder nur das sieht, was auch dieses Licht ihr zeigt. Und damit ist einerseits gesagt, wie die Dinge uns erscheinen, nämlich im Licht unserer Erkenntnisvermögen, aber auch wie sie uns verborgen sind, nämlich insofern sie diesem Licht nicht zugänglich sind. Also einerseits wird die Macht der Vernunft unterstrichen, die Dinge zu erkennen, und zum anderen wird auch die Begrenzung dieser Vernunft benannt, weil wir nämlich die Dinge unabhängig von unserer Betrachtung nicht mehr erkennen können, sondern ihnen fremd bleiben müssen.
Damit haben Sie ja den großen Skandal, den Kant formuliert hat, bereits aufgegriffen, denn er spricht ja von der Welt der Erscheinungen versus das Ding an sich. Und der Skandal, den er formuliert hat, liegt ja darin, dass es uns als Menschen, als Philosophen noch nicht gelungen ist, die Außenwelt zu beweisen. Das würde jetzt aber wahrscheinlich wirklich zu weit führen. Dann müssten wir in die Tiefen der Kritik der reinen Vernunft eintauchen. Wenden wir uns mal dem Aufklärer Kant zu. Er hat ja im Endeffekt die Aufklärung definiert. Wie lässt sich denn sein Begriff der Aufklärung zusammenfassen?
Ja, der Satz ist legendär. Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich denke, das kann man bis heute unterschreiben. Es gibt eine Unmündigkeit, für die wir nichts können. Das sind Beeinträchtigungen aufgrund des Lebensalters oder körperlicher Schwächen. Und es gibt eine Unmündigkeit, für die wir etwas können, weil wir nämlich unsere Urteile und unsere Handlungsoptionen delegieren an andere, die uns vorschreiben, wie wir leben sollen. Das ist übrigens hochaktuell, weil heute hören wir immer wieder, wage nicht dich deines Verstandes, ohne die Anleitung einer KI zu bedienen. Da würde Kant widersprechen und sagen, ja, versuch es ohne die Anleitung eines anderen, dann bist du aufgeklärt. Aufklärung ist für Kant nicht ein Zustand, den ich erreiche, sondern ein Prozess. Das ist in dieser Formulierung des Ung immer inbegriffen, dass man ein Produkt hat oder auch einen Prozess. Wir leben noch nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, sagt er, sondern im Zeitalter der Aufklärung. Das bedeutet gerade das Licht der menschlichen Vernunft in jeden Winkel der Welt zu tragen und Geltungen zu prüfen, nicht im Hinblick auf ihre traditionelle Herkunft, im Hinblick auf die Machtfiguren, die sie formuliert haben, sondern nur noch das gelten zu lassen, was vor dem Forum der Vernunft Bestand haben kann.
Jetzt sagt er aber auch, dass die Unmündigkeit des Menschen insofern und deshalb selbst verschuldet ist, weil man zumeist nicht den Mut hat, sich seines Verstandes zu bedienen. Man hat Angst davor, den Verstand auf eine Welt offensichtlich klare Regeln anzuwenden, die bei ihm ja auch eine wichtige Rolle spielen. Wie nehmen wir denn nach Kant dem Menschen die Angst vor der Verwendung seines eigenen Verstandes?
Faulheit und Feigheit sind die Gründe, warum die meisten Menschen lieber unmündig bleiben, sagt er. Das heißt, zum einen müssen wir uns in den Arsch treten, um von unserem Verstand Gebrauch zu machen, und zum anderen müssen wir in Kauf nehmen, dass wir damit sozial anecken. Ich möchte dem Kant Martin Luther zur Seite stellen, dem unterstellt wird, gesagt zu haben, hier stehe ich und kann nicht anders. Also wenn ich etwas für richtig erachte, dann muss ich mich auch trauen, das in die Debatte einzubringen. Das kann man natürlich nicht auf Zuruf, sondern das ist eine Frage der Bildung. Und damit die Aufklärung als gemeinschaftlicher Prozess gelingen kann, bedarf es mutiger Menschen, die die Frage nach dem, was ist oder nicht ist, was gelten soll oder falsch ist, auch in den öffentlichen Raum hineintragen. Das ist nicht immer ungefährlich, das wissen wir seit Sokrates, der das Ganze ja mit seinem Leben bezahlt hat, weil er den Schirlingsbecher trinken musste, weil er der Polis Athen doch ein wenig auf den Geist gegangen ist.
Aber liegt denn hier nicht auch genau ein Widerspruch? Denn den Mut aufzubringen setzt ja auch einen Willen voraus. Und der Wille, so definiert Kant, ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als praktisch notwendig, das heißt als gut erkennt. Also mit anderen Worten, seine Idee von Wille ist, zu wollen, was ich muss. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch zu diesem Aufruf, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Oder sehe ich das falsch?
Naja, vorausgesetzt ist ja auch, dass der Wille überhaupt erstmal einsieht, was er muss und was das Sittengesetz von ihm verlangt. Und wenn er das durchschaut hat, gibt es dann keine Ausrede mehr, sich dem zu entziehen. Also ich denke, das ist schon in sich stimmig.
Wie hat sich denn der Kantsche Aufklärungsbegriff in diesen letzten 300 Jahren verändert? Was verstehen wir heute unter Aufklärung?
Ja, wir verstehen darunter, dass wir jungen Menschen beibringen, wie sie mit ihren Genitalien umgehen sollen und welche Worte sie dafür finden sollen. Ironie aus. Allen Ernstes, glaube ich, ist der Begriff der Aufklärung nach wie vor hochaktuell auf der einen Seite, weil ja in den letzten 3 Jahren, als wir unter der Doktrin bestimmter medizinischer oder auch meteorologischer oder klimatologischer Vorstellungen leben sollten und unser Verhalten ändern sollten, immer wieder Bewegungen den Namen der Aufklärung bemüht haben, um deutlich zu machen, dass hier ein Widerstandspotenzial ist. Ich erinnere an die Ärzte für Aufklärung, die Anwälte für Aufklärung oder viele andere mehr. Die Sache ist nach wie vor auch sehr aktuell, weil es tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die unsere Faulheit und Feigheit ausnutzen, um für uns zu entscheiden, was der Fall ist und was wir tun sollen. Und insofern ist damit ein Stachel im Fleisch der Gedankenträgheit und auch der Macht etabliert, der sehr unangenehm sein kann für die Herrschenden.
Kant untersucht ja in der Kritik der reinen Vernunft die Prinzipien, die grundsätzlichen Möglichkeiten und Kategorien menschlichen Denkens. Und jetzt haben Sie, Matthias Burchert, mir mal erzählt, dass Sie bei der Auseinanderhaltung der beiden zentralen Begriffe bei Kant, nämlich Transzendenz und Transzendentalität, sich mal traumatisieren haben lassen müssen an der Uni. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine unvergessliche Anekdote. Ich saß mit Ernst Vollrath, dem letzten und vielleicht legendärsten Assistenten Hannah Arendts, in meiner Abschlussprüfung, dem Staatsexamen, und er fragte mich: Herr Burchert, was ist der Unterschied zwischen transzendental und transzendent? Und ich habe das dann vermeintlich beantwortet. Er hat es nicht gehört oder ich habe es nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mich damit dann nachher nochmal väterlich ermahnt und gesagt, also das müsste ich schon wissen. Meine Note wäre jetzt nicht so gut ausgefallen, wie ich es verdient gehabt hätte. Aber tatsächlich ist es so, dass ich seitdem auf diesen Unterschied großen Wert lege und mit Kant auch nochmal zeigen kann, was der Gewinn dieser Unterscheidung ist, aber auch was der Verlust ist, wenn wir diese Unterscheidung in Richtung eines dieser Begriffe führen. Unter Transzendent verstehen wir dasjenige, was aus der Überschreitung unserer Erfahrungswirklichkeit in einem nicht wahrnehmbaren, übermateriellen Bereich maßgeblich ist dafür, dass die Welt uns so zugänglich ist zum Denken und in ihrem Sein, wie wir sie vorfinden. Also ein Gott ist transzendent, der verlässt die Immanenz. Die platonische Ideenwelt ist transzendent. Transzendental ist die Verortung dieser Prinzipien, dessen, wie uns etwas erscheint oder wie es seinsmäßig gegeben ist, im Subjekt selbst. Das heißt, der Mensch selber ist Träger der Transzendentalien. Und damit kehrt gewissermaßen dieses Licht der Welt in die menschliche Vernunft ein und die Welt verdunkelt sich. Und der Gewinn ist, dass wir bescheidener werden im Hinblick auf die Aussagekraft und Macht unserer Vernunft. Und das andere ist, dass die Welt sich entzaubert und ihre Ansprüche an uns nicht mehr vorbringen kann. Die Dinge verstummen gewissermaßen, weil sie nur noch im Licht unserer Vernunft erscheinen. Und insofern muss man der ganzen Aufklärung und Kritik der Vernunft auch vielleicht den Vorwurf machen, dass es eine gewisse Einseitigkeit nach sich zieht. Ich würde da jetzt nicht mich in die Spur der Frankfurter Schule begeben wollen, die über die Dialektik der Aufklärung und die Rolle zur instrumentellen Vernunft dann nochmal nachdenkt, sondern tatsächlich eher Fragen, wie die Romantik auch gefragt hat, ob es nicht Einseitigkeiten ist, das Lichtmoment überzubetonen und nicht auch die Menschlichkeit der Schatten in den Blick zu nehmen. Leben wir tatsächlich allein aus der Vernunft? Ist die Vernunft in der Lage, alles zu durchleuchten? Oder sind, finde ich, auch von Dingen getragen, die ohne die Zustimmung der Vernunft einen Wert haben? Ich denke mal an die Tradition, an Brauchtum und Sitte und vieles andere mehr, an die Leiblichkeit. Da wäre über vieles nachzudenken. Ich glaube, dass die Fixierung auf die Aufklärung und die Vernunftnatur des Menschen auch zu einer kälteren, individualistischeren Welt geführt haben, die in ihrem wissenschaftlichen Geist zwar intellektuell zu durchdringen ist, aber vielleicht kein schöner Lebensort mehr.
Kant leitet ja tatsächlich auch seine Aufforderung zum Mut aus der Vernunft ab. Und abgesehen jetzt nun von der dringenden Leseempfehlung, die Kritik der reinen Vernunft doch mal selbst zu hinterfragen und selbst auseinanderzudenken, was können wir denn tun, um in den Menschen in diesem neuen Jahr 2024 diesen kantianischen Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, zu wecken?
Ich glaube, das ist eine Frage des Überlebenswillens, denn wenn wir uns verlassen auf das, was die KI uns sagt, was die Mächtigen uns vorschlagen oder die Interessengruppen der Lobbys, dann sind wir ausgelieferte Objekte einer Verfügungsmacht, die nicht das Beste für uns im Sinn hat. Der große Gewinn der Aufklärung und vielleicht auch dieser Epoche der Moderne war ja, dass der Mensch zum Subjekt oder zum Selbstzweck wurde, und die Menschheitsformel des kategorischen Imperativs verlangt ja, dass wir niemanden als bloßes Mittel zum Zweck missbrauchen dürfen, sondern jeden behandeln sollen, als wäre er Zweck seiner selbst. Und das ist nicht gegeben, sondern muss eingefordert werden. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns berufen und müssen diesen Maßstab auch an uns selber richten, wenn wir leben wollen, indem wir den Mut unseres eigenen Verstandes haben aufbringen. Nicht nur für uns, sondern auch für die künftigen Generationen.
Dieses Jahr feiert Deutschland den Geburtstag eines seiner großen Philosophen, Immanuel Kant. Über ihn sprach ich mit einem Philosophen, mit Dr. Matthias Burchert. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr, sehr gerne.
Thank you. Bundeskanzler Olaf Scholz, die Alternative für Deutschland und die allgemeine Gemengelage in Deutschland. Zu Beginn dieses neuen Jahres nimmt mein Kollege Frank Wahrlich in seinem heutigen Kommentar unter die Lupe.
Sie sind nervös wie Kinder vor dem Feuerwerk und dem ersten Gläschen Eierlikör. Jeder, der sich wahrer Demokrat nennt, möchte noch einmal in die großen Blätter ideologischer Wortmüll zum neuen Jahr. Offenbar hatten die Redakteure zwischen den Jahren frei. Die Volontäre schienen die Macht übernommen zu haben. In der FAZ, der Vornehmen aus Frankfurt, fand sich die Überschrift »Wetterdienst warnt vor Gefahr durch Ertrinken«. Noch einmal zum Mitdenken. Die Gefahr geht von den Ertrunkenen aus. Verheddern die sich in den Schiffsschrauben, können die Anker nicht gelichtet werden, weil Ertrunkene sich daran festhalten. Die FAZ-Notstandsredaktion, Volontäre alleine zu Haus. Der Kanzler schaut sich die Hochwassergebiete im Norden an, der Respektkanzler als Kümmerer. Das soll die Botschaft sein, den Rest erklärte er in seiner Silvesteransprache. Diese Rede klingt wie die vom letzten Jahr und wird in einem Jahr noch einmal gehalten werden. In den Interviews zum neuen Jahr brilliert die Sozialdemokratie. Halb-SPD-Chef Klingbeil erklärt die Funktionäre der AfD zu Rechtsradikalen. Bei deren Wählern sei er aber bereit, eine Ausnahme zu machen, wenn die in den Schoß der Mutter SPD zurückkämen. Saskia Esken, als Frau gelesener zweiter Teil der SPD-Spitze, gibt sich radikal. Die Union spreche die Sprache der AfD, tönt sie. Im Chor mit der AfD gegen die Regierung. Für Esken eine Frechheit. Für andere selbstverständliche Aufgabe der Opposition und nebenbei bemerkt auch Aufgabe der Presse. Der Genosse Innenminister aus Thüringen wünscht sich eine Verfassungsänderung, damit es zu keinem AfD-Ministerpräsidenten im Lande komme. So klingt es, wenn man fürchtet, seinen Posten zu verlieren. Da sieht sich einer als Ertrunkener, bevor das erste Schlückchen die Kehle überhaupt benetzt. Vielleicht war besagter FAZ-Redakteur, männlich, weiblich, divers, kassandrahaft klug mit der Unterschrift, die Gefahr gehe von den Ertrunkenen aus oder solchen, die sich bereits jetzt dafür halten. Der Verfassungsschutz hat AfD-Landesverbände auf die böse Jungensliste gesetzt. Hätte der Verfassungsschutz bei den Parteitagen von SPD und Grünen zugehört, hätte er weitere Akten anlegen müssen. Die Jugendverbände von SPD und Grünen sind geistig in der Räterepublik bereits angekommen. Die Jungfunktionäre nicht sehr klug und bewandert, aber sowas von radikal. Nur nicht so schnell wie Windhunde, dafür stahlhart in der Haltung. Die Union geht mit der Aussicht, Kanzler zu werden, ins neue Jahr. Die SPD hat sich beim wichtigen Thema illegale Migration, Massenzuwanderung hilflos radikalisiert. Die Innenministerin sieht aber Erfolge, wo doch nur offene Grenzen sind. Die Ampel will der Welt zeigen, was Humanismus ist und zerstört das Land. Die Kultur, die Sicherheit, den Zusammenhalt. Die Innenministerin redet von Rechtsstaat und zermürbt ihn dabei noch. Tausende Frauen wurden Opfer sexueller, migrantischer Gewalt. Migranten tragen ihre heimatlichen Konflikte öffentlich auf deutschen Straßen und Plätzen aus. Millionen werden als Flüchtlinge bezeichnet und sie sind es nicht. Milliarden werden dafür sinnlos ausgegeben. Es sind nicht die Bürger, die willkommen rufen, es sind die Funktionäre und Profiteure in Parteien und Institutionen von Rot und Grün, die den Bürgern Willkommenskultur verordnen. Muslime rollen ihre Gebetsteppiche vor dem Brandenburger Tor aus, die Polizei schaut zu und die Politik schaut weg. Es ist müßig, über die Weltfremdheit dieser ideologisch verbohrten Regierung zu klagen. Die Ampel wird weiter das Land bearbeiten und den Bürgern Mores lehren. Im Ausland heißt es, Deutschland werde von Hippies regiert. Das ist nicht richtig. Scholz und Konsorten wissen sehr wohl, was sie tun. Rot-grüne Abrissbirnen bei der Arbeit. Nur wenn diese Ampel weitermacht, kann es anders werden in Deutschland. Neuwahlen jetzt, das brächte Schwarz-Grün oder eben Schwarz-Rot. Auch wenn noch so viele AfD-Wähler zu SPD oder Grün kämen, die Politik dieser Parteien würde sich nicht ändern. Da sind die Funktionäre davor. Die Union ist nicht in der Lage, an eine Minderheitsregierung überhaupt zu denken, die sich ihre Stimmen wegen ihrer guten Politik holt, meinetwegen auch von denen, gegen die man brandmauert noch. Vielleicht findet sich noch ein Rest Eierlikör irgendwo in der Ecke im neuen Jahr. Prosit Neujahr und auf die nächsten 2 Jahre.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahrlich. Das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich hoffe, Sie haben einen guten und friedlichen Start in ein besseres, hoffentlich ein hervorragendes 2024 erwischt. Gleich noch ein kurzer Hinweis auf die neue Ausgabe von Philosophieren und auf ein Wiederhören bei Kontrafunk aktuell freut sich Tim Krause. Alles Gute Ihnen fürs neue Jahr.
Frosch.
Bonbon.
Effekt.
Kopf.
Tüte.
Was haben diese Begriffe alles gemeinsam, werden Sie sich fragen. Man kann sie mit dem Wörtchen Knall verbinden und dann wird daraus ein Knallfrosch, ein Knallbonbon und so weiter. Wir wollen heute über das Knallen sprechen und Sie werden sich nicht wundern, so kurz nach Silvester ist das ein naheliegendes Thema für Philosophieren im Kontrafunk, dem Kracher im Land der Leisetreter.
Ich selber habe immer ein ganz gewaltiges Rätsel versucht zu lüften, weil ich hatte davon gehört, dass es Sexbomben gibt und als Kind wusste ich nicht, was das war und ich dachte, das wäre so ein Tischfeuerwerk, wenn man das anzündet im Inneren und dann knallt es und dann ist irgendwie Sex. Ich wusste weder, was das eine noch was das andere ist.
Thank you.